Prinzipien Talk, der Podcast der KLJB. Herzlich willkommen zum Prinzipien Talk. Schön, dass du wieder dabei bist. In dieser Folge geht es um die Klimazwischenverhandlungen und deswegen habe ich auch wieder Isabel dabei. Ja, Isabel, SBs Klimazwischenverhandlungen, was ist denn das?
Die Zwischenverhandlungen, die SBs, das ist die Konferenz, wo wir uns technisch verhandeln und eben dann auch auf die COP vorbereiten. Und was das im Detail bedeutet, das haben wir ganz verschiedene Personen vor Ort gefragt. Wir als KLJB sind schon seit mehreren Jahren mit dabei und daher freuen wir uns auch sehr, dass wir 2 Wochen mit vor Ort waren. Und dort haben wir die Chance genutzt, mit verschiedenen AkteurInnen zu sprechen. Und wundert euch nicht, falls die Tonqualität nicht immer optimal ist. Leider gibt es dort nicht ganz so viele Rückzugsmöglichkeiten, um geräuschlose Kulissen im Hintergrund zu haben. Aber wir hoffen sehr, dass ihr ganz viel von den Eindrücken mitnehmen könnt. Und ich freue mich schon sehr auf die verschiedenen Gespräche.
Ja, super. Dann starten wir doch direkt rein und hören mal, was du mit der Lisa Jörke von der Klimaallianz zum UNFCCC besprochen hast.
Hallo Lisa. Wer bist du und warum bist du hier auf den SBs?
Hallo Isabel, mein Name ist Lisa Jörke. Ich arbeite bei der Klimaallianz Deutschland. Das ist das breite Bündnis für den Klimaschutz. Und ich bin hier bei den SBs in Bonn, weil ich Aktivitäten der deutschen Zivilgesellschaft hier auf den Zwischenverhandlungen koordiniere.
Wer genau nimmt denn eigentlich an diesen Verhandlungen teil und welche Rolle spielen dabei die verschiedenen AkteurInnen, wie eben die Klimaallianz oder Jugendverbände wie wir? Wir haben ja Delegationen der Länder da. Gibt es unterschiedliche Interessen und Dynamiken, die du wahrnimmst?
Also im Zentrum der Verhandlungen stehen absolut die sogenannten Parties. Das sind die Länder, die hier die Verhandlungen führen. Die sind diejenigen, die sich am Ende einigen müssen auf verschiedene Initiativen zum Klimaschutz, zur Klimaanpassung und zum Umgang mit Verlusten und Schäden. Die sind sozusagen das Herzstück. Aber es gibt ganz viel, das drumherum passiert. Das ist einerseits die ganze Brigade der sogenannten Observer. Dazu gehören auch Nichtregierungsorganisationen, die ich zum Beispiel hier für Deutschland koordiniere. Wir haben aber auch MedienvertreterInnen da. Wir haben Leute aus der Wissenschaft da. Wir haben das Büro des UNFCCC da, das das ganze Thema, das die ganzen Verhandlungen logistisch betreut. Also es ist um die Verhandlungsdelegationen herum gibt es ein ganzes Ökosystem an verschiedenen Akteuren, die da mitarbeiten. Ja, das sollte vielleicht nicht wundern, wenn man knapp 200 Länder hat. Es gibt sehr unterschiedliche Positionen und wenn man bedenkt, dass wir im 30. Jahr der internationalen Klimaverhandlungen sind, auch viele Positionen, die sich über die Jahrzehnte nicht geändert haben oder große Fragen, die wir noch nicht gelöst haben. Und das ist einer der Gründe, warum es so wichtig ist, hier in Bonn schon mal zusammenzukommen.
Die Verhandlungen, die stehen ja häufig eigentlich im Schatten der COP. Und irgendwie, man sagt ja, das sind diese Zwischenverhandlungen, die kleinen Verhandlungen. Aber welche Arbeit wird denn hier vor Ort geleistet, damit also die für die globalen Beschlüsse unerlässlich sind?
Also alles, was wir geschafft haben in den internationalen Klimaverhandlungen, hätten wir nie geschafft, wenn es nicht gut vorbereitet worden wäre. Die Vorstellung, dass sich knapp 200 Länder auf überhaupt irgendwas einigen, ist unglaublich eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, wie unterschiedlich alle Länder funktionieren. Und es geht eben auch um Dinge, die wirklich einschneidend sind für Gesellschaften, für Wirtschaften auf der Welt, die nicht im Interesse aller sind. Also da überhaupt einen Konsens zu finden, zu verstehen, wo liegt der Konsens, bedeutet, dass man ganz viel miteinander reden muss, über Monate vorbereiten muss, wo könnten wir uns hier einigen. Und dafür ist Bonn unerlässlich. Ein zweiter Aspekt, der vielleicht eher in der politischen Realität liegt, ist, dass die Entscheidungen auf den COPs auf sehr hoher politischer Ebene getroffen werden. Da sind dann MinisterInnen dabei aus verschiedenen Ländern, aber das sind PolitikerInnen, das sind Leute, die politisch denken. Und was sie entscheiden, muss aber gut technisch vorbereitet werden. Also man muss verstehen, was ist hier rechtlich überhaupt machbar, ne? Was bedeutet das für die Umsetzung in den verschiedenen Ländern? Und dafür braucht man tatsächlich die technischen VerhandlerInnen. Also das heißt, hier hat man gar nicht die Polit-Superstars in Bonn zu sitzen, sondern eher die Leute, die in den Ministerien tagtäglich arbeiten und wirklich wissen, was bedeutet die Realität der Beschlüsse. Also wir haben hier sozusagen eine niedrigere Ebene, aber die macht genau die Vorbereitungsarbeit, die dann dafür sorgen kann, dass wir uns bei den COPs hoffentlich einigen.
Du hast auch gerade gesagt, dass die SBs quasi auch so ein bisschen die Vorbereitung für die COP sind, also die gerade auf technischer Ebene. Inwiefern beeinflussen denn die Ergebnisse und die Stimmung in Bonn die Verhandlungen vor Ort dann auf der COP und vor allem die mögliche Ambitionsebene?
Also ich glaube, das ist super wichtig, dass sich Leute schon vor der COP sehen, dass sie miteinander sprechen und Dinge schon mal antasten oder schauen, wo steht da der andere. Man darf, glaube ich, nicht unterschätzen, wie sehr die Verhandlungen doch Prozesse sind, in denen Menschen miteinander arbeiten und Menschen einander vertrauen müssen und sagen müssen, okay, ich glaube dir, ich nehme dich ernst, ich mache auch einen Kompromiss, ich mache einen Schritt auf dich zu. Wir haben zum Beispiel, letztes Jahr waren wir in Aserbaidschan auf der COP in Baku. Und die COP ist ganz furchtbar geendet. Also es gab unglaubliche Verstimmungen zwischen den verschiedenen Ländern. Man hat richtig gesehen, hier ist viel Vertrauen zerbrochen. Also meine Hoffnung ist, dass man hier auch in Bonn, dass die VerhandlerInnen wieder zusammenkommen können und sich wieder in die Augen gucken können und sagen können, okay, letztes Jahr ist es furchtbar gelaufen, aber generell wollen wir trotzdem noch weiter an Lösungen arbeiten und dieses Vertrauen einfach wieder aufbauen können. Und praktisch gesehen ist Bonn auch immer eine Chance, schon mal Dinge zu testen, wie ambitioniert können wir dann werden. Ja, also vielleicht als Beispiel, wir haben jedes Jahr haben wir eine neue Präsidentschaft für die COP. Dieses Jahr wird Brasilien die Präsidentschaft übernehmen. Offiziell sind sie aber noch gar nicht die Präsidentschaft. Sie sind die designierte Präsidentschaft. Das heißt, das ist jetzt eine Möglichkeit für Brasilien auch zu zeigen, das stellen wir uns von unserer COP vor. Da soll die Reise hingehen und zu gucken, okay, wie viele Länder gehen damit. Also das ist für ein ambitioniertes Ergebnis eigentlich total, total wichtig.
Von Lisa haben wir jetzt eine allgemeine Einführung bekommen. Uns ist es aber auch wichtig zu erfahren, wie das so mit der Öffentlichkeitsarbeit funktioniert. Dafür hat Isabel mit Sarah von Greenpeace gesprochen und die machen ja immer wieder Kampagnen zum Klimaschutz, aber hört selbst rein.
Hallo Sarah, wer bist du und warum bist du hier?
Hi, ich bin Campaignerin bei Greenpeace für internationale und europäische Klimapolitik und wir sind hier in Bonn mit einer großen Greenpeace-Delegation mit Kolleginnen aus der ganzen Welt und wir verfolgen die Verhandlungen und machen Druck auf Regierungen, ihre Versprechen zu halten.
Sehr cool. Wir haben ja schon von anderen gehört, die Verhandlungen sind sehr technisch. Du sagst, ihr wollt Druck auf die VerhandlerInnen ausüben. Wie wichtig ist es denn deiner Meinung nach, dass eben diese Ergebnisse und die Bedeutung dieser Arbeit, die hier vor Ort passiert, nicht nur in Fachkreisen diskutiert wird, sondern auch in die breite Öffentlichkeit getragen wird und verständlich gemacht wird vor allem natürlich auch? Und wie gelingt es deiner Meinung nach denn am besten? Wie kann man das gut machen?
Also das ist natürlich super wichtig, dass wir diese, wie du auch gesagt hast, technischen Verhandlungen irgendwie erklären, in die Öffentlichkeit bringen und den Leuten klar machen, dass hier in Bonn gerade ganz große Fragen verhandelt werden oder vorbereitet werden, weil die große Klimakonferenz, die findet ja dann im November erst in Brasilien statt und die Klimakrise geht uns ja alle was an. Wir kriegen sie hier in Deutschland mit, in Europa mit. Also sie ist schon längst da, wenn wir an die Überschwemmungen in Spanien denken, an Dürren, immer heißere Sommer. Und es ist auch ganz klar, dass wir die Klimakrise nicht alleine als Deutschland in den Griff bekommen. Und deswegen ist die internationale Kooperation so wichtig. Also wie einigen sich die Länder auf die Senkung der Emissionen? Wie kann das 1,5-Grad-Limit, das ja die Errungenschaft des Pariser Abkommens war, wie kann das in Reichweite gehalten werden? Und das sind oft dann sehr abstrakte und vielleicht auch technische Verhandlungen. Und wir versuchen mit Greenpeace das runterzubrechen auf einfache Nachrichten, auf einfache Forderungen. Und kann ich ein Beispiel nennen, jetzt hier in Bonn standen wir die ersten Tage vor dem Konferenzcenter mit ganz großen Plakatwänden, auf denen wir gefordert haben, also der eine Slogan war COP30, Remember Paris, Time to Act. Und das ist unsere Art, vielleicht komplexe Themen einfach zu verpacken, weil mit Remember Paris wollten wir einfach nochmal die VerhandlerInnen auffordern, daran zu denken, so hey, ihr habt vor 10 Jahren ein echt historisches Abkommen verhandelt und erinnert euch mal daran, wofür steht denn eigentlich Paris? Das steht halt für manchmal technische Sachen wie das 1,5-Grad-Limit, es steht vor allem dafür, dass wir alles daran setzen müssen, unsere Lebensgrundlagen zu erhalten. Und ein Fokus von uns, weil die Klimakonferenz ja im Amazonas stattfindet, ist zum Beispiel auch, anstatt nur über die technischen Details zu reden, den Blick darauf zu lenken, welche Bedeutung der Amazonas-Regenwald hat. Und ich glaube, in dem Amazonas hat jeder irgendwie ein Bild von. Viele wissen auch, ja, das wird oft Lunge des Planeten genannt. Also es ist super wichtig für das Klima weltweit. Und deswegen haben wir auch noch eine zweite Botschaft mitgebracht gehabt und einfach nochmal mit großen leuchtenden Buchstaben, die draußen eben vor dem Konferenzgelände standen, gesagt, COP30 and Forest Destruction. Und das sind oft natürlich sehr einfache Slogans, aber ich glaube, es ist nochmal wichtig, über solche einfachen Slogans dann mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Warum fordern wir das? Was ist die Bedeutung auch von Wäldern und vom Amazonas-Schutz im Kontext dieser Klimaverhandlungen? Und wir wollen mit Greenpeace natürlich auch immer gute Bilder kreieren, weil ich glaube, Bildsprache ist nochmal zusätzlich zu irgendwelchen wissenschaftlichen Erklärungen und Texten ganz wichtig, um Menschen zu erreichen.
Und hattest du das Gefühl, das wurde gut angenommen?
Ich glaube schon. Also wir standen natürlich auch direkt vor dem Eingang, um ja bloß nicht übersehen zu werden. Und wir haben gesehen, dass viele Menschen Fotos gemacht haben und ja mit uns teilweise ins Gespräch kamen und nochmal gefragt haben, was wir da denn machen. Das ist natürlich nur ein Teil unserer Arbeit. Also vielleicht ein anderer ist auch, dass wir am Ende dieser Woche bei dem Klimamarsch dabei sein werden und da auch geholfen haben, das mit zu organisieren. Und ich finde, ein Klimamarsch, ein Klimaprotest auf den Straßen hier in Bonn ist ja auch nochmal ganz wichtig, um außerhalb hier dieses Konferenzgeländes, das ja auch etwas außerhalb vom Stadtzentrum Bonns zum Beispiel liegt, um da auch nochmal mehr Menschen mitzunehmen und daran zu erinnern, hier finden gerade diese wichtigen Klimaverhandlungen statt. Was sind denn unsere Forderungen? Also auf einem unserer großen Bannersprüche, sind ja für uns eben immer sehr wichtig, um Botschaften zu transportieren, steht Kanzler Merz, Klimaschutz jetzt, keine zweite Wahl. Und damit wollen wir auch die Bundesregierung nochmal auffordern, wirklich, wenn jetzt hier internationale Verhandlungen stattzufinden, auch zu Hause ihre Hausaufgaben zu machen, um dann wiederum auf der internationalen Bühne glaubwürdig auftreten zu können.
Sarah hat deutlich gemacht, wie wichtig auch die Öffentlichkeitsarbeit bei dem Thema ist. Aber wie schaffen wir es, junge Stimmen auf den Konferenzen hörbar zu machen? Das hat Isabel Katharina als Jugenddelegierte für die deutsche Delegation gefragt.
Hallo Katharina, wer bist du und warum bist du hier?
Hi, ich bin Katharina, 23 und bin Deutschlands Jugenddelegierte oder beziehungsweise eine der drei Jugenddelegierten zur UNFCCC, also alles, was zu UN-Klimafragen angeht. Ich folge mehrheitlich dem Thema Gender und wie man im Gender Negotiation Track ein Work-Programm, ein Endresult bekommt, das ambitioniert ist und unsere Realitäten und Bedürfnisse auch widerspiegelt, genauso wie den Gender Action Plan, aber auch wie man Gender Mainstream kann in alle anderen Themenbereiche, weil es nicht nur reicht, einen spezifischen Arbeitsplan zu Gender zu haben, sondern das muss auch für Finance gelten, das muss für Adaptation, Mitigation gelten, Just Transition natürlich ist super interconnected und leite auch Youngos Working Gruppe zum Thema Gender.
Und die Klimazwischenverhandlungen, also die SBs, die sind ja sehr technisch, aber auch ein sehr formeller Rahmen. Also wir laufen hier ja alle schön, sehr schick auch rum, weil irgendwie gerade ja doch noch Leute machen an verschiedenen Punkten, damit wir ernst genommener werden. Wie gelingt es aber dir als Jugenddelegierte in diesem Umfeld effektiv Engagement zu zeigen und vor allem die Stimmen einzubringen? Und hast du das Gefühl, dass du gehört wirst?
Ja, ich glaube, als Jugenddelegierte ist es nochmal so eine zweifache Sache, weil wir haben halt alle eine Akkreditierung, auf der halt auch Deutschland draufsteht und es nicht direkt erkenntlich ist, dass wir Jugenddelegierte sind, beziehungsweise nicht für die Bundesregierung reden können oder unsere Delegation. Da muss man ein bisschen aufpassen, was und wie man in welchem Rahmen auftritt. Andererseits ist es natürlich auch eine große Chance, weil man halt bei den Delegationsmeetings morgens dabei ist, wo es halt dieses Briefing gibt, nochmal besprochen wird, hey, was ist eigentlich gestern passiert, was sind so die großen Punkte, die draufstehen, wie verhält sich gewisse Länder in gewissen Themenbereichen, aber auch zum Beispiel, was ist jetzt groß oder wo muss man nochmal ein bisschen irgendwie Druck machen, wo muss man nochmal aufpassen, was jetzt kommt, wo sind nochmal gegebenenfalls so eher informelle Meetings vonnöten und wer ist eigentlich auf unserer Seite, beziehungsweise welche Seiten gibt es überhaupt. Und es ist schon mal sehr interessant, das mitzukriegen. Ich meine, von zivilgesellschaftlicher Seite, manche Sachen sind einfach klar. Also ich glaube, es ist einfach kein Geheimnis, dass Saudi-Arabien oder China oder Russland jetzt nicht die einfachsten Partner hier sind. Gerade bei so Gerechtigkeitsfragen, bei auch Gender, alles was Gleichberechtigung angeht, zwischen den Geschlechtern sind sie halt nicht so ganz so wirklich die progressiven Menschen und Länder, die man sich vielleicht wünschen würde. Und das ist natürlich, glaube ich, einfach generell Konsens hier, aber es gibt dann halt noch so eher so ein paar, wo man so wagen würde, aus zivilgesellschaftlicher Sicht sind die noch nicht so aufgefallen als jemand, der den Prozess blockt. Und das ist auf jeden Fall nochmal eine interessante Art, diesen Prozess kennenzulernen und aber auch mit der deutschen Delegation zu reden und unsere Sachen mit einzubringen. Zum Beispiel gestern hatten wir einen Workshop, einen Arbeitstag zu Gender und was wir in diesem Gender Action Plan wollen, in diesem Workprogramm. Und da war es auch so, dass ich halt mitarbeiten konnte zu gewissen Teilen, aber dann natürlich die Position der EU, für die Deutschland ja dann auch da ist, mitvertrete, Und das widerspiegelt, obwohl ich da zumindest sagen muss, das widerspricht zu großen Teilen, ist es auch was, in dem ich persönlich zustimme. Deswegen ist es nicht so schwer, das dann auch aufzuschreiben.
Die Stimmen junger Menschen sind uns natürlich besonders wichtig und sie sind auch vor Ort wichtig. Aber neben den Jugendverbänden sind ja auch viele andere NGOs vor Ort. Annika von Miserior hat schon jahrelange Erfahrung bei den Klimaverhandlungen gesammelt und wir wollten von ihr auch wissen, wie sich die Dinge denn in den letzten Jahren verändert haben.
Hallo Annika, wer bist du und warum bist du hier?
Ich bin Annika und ich arbeite bei Miserior als Klimareferentin und verfolge seit 2007 die internationalen Klimaverhandlungen.
Und welche Dynamiken und Trends beobachtet ihr denn hier aktuell auf den SBs und gibt es bestimmte Bereiche, in denen ihr eben Fortschritte oder Stagnation seht?
Ja, was man deutlich beobachten kann, ist einerseits diese Erleichterung, dass wir auch in einer globalen Krise mit vielen Kriegen, mit vielen geopolitischen Verwerfungen einfach hier sehen, dass die Welt am Verhandlungstisch sitzt, dass die Zivilgesellschaft sehr engagiert gemeinsam zusammenarbeitet. Ein Trend, den wir aber leider auch beobachten, ist, dass das Vertrauen zwischen Nord und Süd über die letzten Jahre immer weiter verloren gegangen ist und die Verhandlungen blockiert. Insbesondere, weil der Süden extrem enttäuscht ist, dass die Industrienationen immer noch nicht bereit sind, ihre Verpflichtungen zum Klimaschutz, aber auch zur Unterstützung der ärmeren, besonders vom Klimawandel betroffenen Länder zu leisten.
Ein weiterer zentraler Akteur auf den Klimaverhandlungen sind aber natürlich auch die verschiedenen Länderdelegationen. Die verhandeln die wichtigen Texte und wir freuen uns sehr, dass wir heute einen kleinen Einblick in die Landwirtschaftsverhandlungen von Anne aus dem BMLEH bekommen.
Liebe Anne, wer bist du und warum bist du hier?
Ich bin Anne Roth vom Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat und bin zuständig für die Klimaverhandlungen zum Thema Landwirtschaft.
Welche spezifischen Themen stehen denn in Bonn auf der Agenda der SB 62, also der Klimazwischenverhandlungen, die für die deutsche Delegation von ganz besonderer Bedeutung sind?
Sehr viele Themen auf der Agenda bei den SBs hier in Bonn. Ich will mal nur sprechen für den Bereich Landwirtschaft. Da gibt es ein Arbeitsprogramm im Rahmen der Klimarahmenkonvention, wo es um die Möglichkeiten geht, in der Landwirtschaft oder eben auch Ernährungssysteme Emissionen zu reduzieren und eben auch Möglichkeiten, sich zum Klimawandel anzupassen.
Gerade haben wir einen Einblick bekommen, welche Prioritäten Deutschland unter anderem in den Klimazwischenverhandlungen, insbesondere im Bereich Landwirtschaft, hat. Das bringt uns aber unweigerlich zu der zentralen Frage, wie können wir eigentlich gerechte und faire Lösungen für alle Länder finden, also besonders für jene im globalen Süden, die oft am stärksten von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind, obwohl sie historisch am wenigsten dazu beigetragen haben. Wir haben mit Dorothy gesprochen.
Thank you so much for your time. We just met at the agriculture negotiations. And before I ask,
vielen Dank, dass du dir die Zeit für ein Interview nimmst. Wir haben uns gerade bei den Landwirtschaftsverhandlungen kennengelernt. Und bevor ich dir ein paar Fragen stelle, würde ich gerne wissen, wer bist du und was machst du auf den SBs?
Dankeschön. Ich bin Dohi Shato. Ich bin Mitbegründerin eines Jugendnaturzentrums und wir haben uns das Ziel gesetzt, junge Menschen zu befähigen, sich für die Umwelt einzusetzen und Nachhaltigkeit zu fördern. Wir setzen uns leidenschaftlich für eine bessere Zukunft für unseren Planeten und seine BewohnerInnen ein. Und ich würde gerne mehr über unsere Arbeit erzählen und Möglichkeiten sehen, wie wir noch weiter daran arbeiten können und einen größeren Impact haben.
Vielen Dank. Und wo ist deine Organisation ansässig?
Unsere Organisation hat ihren Sitz in Lusaka, Sambia, und wir haben weitere Geschäftsstellen, die in der Umgebung die Drohnen heißen.
Und was muss sich aus deiner Sicht ändern, damit die Ergebnisse dieser Verhandlungen tatsächlich gerechte Lösungen für alle Länder vorbringen?
Um faire Lösungen für alle Länder in den Klimaverhandlungen zu erreichen, gibt es mehrere Ansätze. Wichtige Änderungen können eine inklusive Entscheidungsfindung sein, die sicherstellt, dass alle Länder, insbesondere gefährdete Länder und Entwicklungsländer, eine starke Stimme haben und aktiv in den Verhandlungsprozess eingebunden werden. Dies kann zu gerechteren Ergebnissen und auch zu Gerechtigkeit führen. Die Priorisierung von Gerechtigkeit und Gerechtigkeit in Klimaabkommen kann dazu beitragen, historische Verantwortung und unterschiedliche Fähigkeiten der Länder zu berücksichtigen.
Wenn wir uns die Klimazwischenverhandlungen insgesamt ansehen, gibt es aber auch oft Themen oder Perspektiven, die trotz ihrer Dringlichkeit nicht die nötige Aufmerksamkeit bekommen. Was diese unter anderem sind, das konnten wir Fernanda fragen.
Thank you for joining the interview. Who are you and what are you doing?
Vielen Dank, dass du dir Zeit für das Interview nimmst. Wer bist du und was machst du auf dem SBS?
Ich bin Fernanda. Ich bin unabhängige Beraterin und forsche im Bereich Gesundheitsökonomie. Ich nehme an den SBS teil, weil ich an den Verhandlungen zu Anpassungsfragen sowie zu Gesundheits- und Klimafragen verfolge. Und daher konzentriere ich mich hauptsächlich auf diese Themen.
Bei all den komplexen Themen, welche wichtigen Aspekte oder Stimmen gehen aus deiner Sicht bei diesen Verhandlungen aktuell unter oder erhalten nicht genug Aufmerksamkeit?
Ich möchte den Zusammenhang hier vor Ort zwischen Gesundheit und Klima hervorheben, da ich denke, dass sich viele dafür einsetzen, dass Gesundheit in den Klimaverhandlungen berücksichtigt wird. Ich habe aber das Gefühl, dass dies noch nicht dort ist, wo es sein sollte. Ich denke, diese Themen sollten stärker integriert werden und diese Zusammenhänge sollten mehr Aufmerksamkeit, Maßnahmen und mehr finanzielle Mittel erhalten, damit wir widerstandsfähige Gesundheitssysteme haben und einen menschenzentrierten Ansatz verfolgen können. Und gerade dann, wenn wir über die Klimakrise sprechen. Und es gibt eine Frage, die wir von allen beantwortet haben wollten. Und das war nämlich die Frage, was treibt euch jeden Tag an, sich mit so einem komplexen Thema wie die Klimakrise auseinanderzusetzen? Weil es ist super zäh, es ist super frustrierend an verschiedenen Momenten. Und welche Erfahrungen gibt es eigentlich, die sie positiv geprägt haben? Und hört einfach mal rein, was Menschen inspiriert, sich dafür einzusetzen.
Ich glaube, wer sich mit der Klimakrise wirklich beschäftigt, hat einmal, also jede Person, mit der ich arbeite, hat einmal so einen Moment gehabt, wo sie gemerkt hat, wie groß die Herausforderung ist, vor der wir stehen und wie groß die Katastrophe auch sein kann. Und dann für sich entschieden hat, der beste Weg für mich, damit umzugehen, ist irgendwie aktiv zu werden und meinen Beitrag leisten zu wollen, wenn es auch ein ganz kleiner Beitrag nur sein mag.
Ich denke, es ist vor allem die Hoffnung, dass wir in Zukunft eine bessere Welt schaffen.
Ich glaube, was mich antreibt, ist also persönlich emotional erstmal, dass mir die Klimakrise große Sorgen bereitet. Und ich glaube, dass wir hier in Deutschland sehr privilegiert sind, dass wir als Zivilgesellschaft wirklich etwas machen und bewegen können.
Und wenn man so inoffiziell, also auf dem Flur mal mit VerhandlerInnen redet, die auch viele so gerne was möchten und erreichen möchten, es verbessern möchten.
Wir können Proteste machen, ohne dass wir fürchten müssen, dafür irgendwie ins Gefängnis zu kommen, wenn wir uns mal die Weltlage anschauen. Also wir haben diesen Raum, um laut zu sein, um die Regierung immer wieder herauszufordern. Und wenn man eben in andere Länder schaut.
Ich glaube, die Krise an sich ist Antrieb genug, sich hier einzusetzen oder generell für Klimaschutz, weil sie wirklich zur Überlebensfrage geworden ist. Bei uns in den Partnerländern ist es wirklich so, dass die Veränderungen zu Hunger führen, dass die Veränderungen zu Angst führen, Konflikte antreiben, die Gewalt in den Familien antreiben, Menschen dazu bringen, ihre Heimat zu verlassen, weil sie einfach nicht mehr genug Lebensmittel anbauen.
Was mich immer mehr motiviert, sind wirklich die anderen Menschen, also die anderen Kolleginnen, mit denen ich zusammenarbeite. Und ich glaube, dass das so in der Klimabewegung immer wieder wichtig ist, dass man merkt, man ist nicht alleine und man hat andere Menschen, die genauso motiviert sind und sich dafür einsetzen wollen, ja, dass wir die Klimakrise eindämmen.
Die Auswirkungen des Klimawandels auf Gemeinschaften und Ökosysteme zu erleben, motiviert mich, weiter für eine nachhaltigere Zukunft zu arbeiten. Eine noch nachhaltigere Zukunft. Die gemeinsamen Anstrengungen, Innovationen zu schaffen, sich anzupassen und für Veränderungen einzutreten. Und ich möchte Teil der Lösung sein.
Dass wir bei allem Pessimismus, mit dem man auch auf die Entwicklung blicken kann, wir vor Ort beobachten, dass Menschen bei allergrößten Herausforderungen immer noch Lösungen finden.
Das Thema Klimakrise nur gemeinsam gelöst werden kann von der ganzen Welt. Und da ist eben dieser multilaterale Prozess genau der richtige. Und ohne diesen wären Fortschritte wohl nicht möglich gewesen.
Wir müssen dafür sorgen, dass wir Fortschritt machen. Und die COP darf kein kompletter Reinfall werden. Wir wollen mit Ergebnissen nach Hause gehen.
Das war's mit dem Ziepchen-Talk für diesen Monat. Schön, dass du wieder dabei warst. Ich würde mich freuen, wenn du auch am ersten Dienstag im August wieder dabei bist. Ja, und wenn dich das Thema Klimaschutz und Klimakonferenzen total gepackt hat, dann melde dich doch einfach bei Isabel und Lea an der Bundesstelle, die für dieses Thema zuständig sind. In der nächsten Folge nehmen wir uns dann auch endlich mal Zeit für Klartext KJB, eine Rubrik, in der wir eure Fragen, die ihr uns zusendet, beantworten wollen. Macht das gerne auch weiterhin auf unserem Instagram-Kanal. Ich freue mich drauf. Habt einen schönen Sommer. Bis nächsten Monat. Ciao.